Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe leider nichts Aktuelleres mehr gefunden an das noch vom letzten Mal, wo ich die Predigt gehört habe. Vor ein paar Wochen war in den Schlagzeilen, also wirklich bei den Google News war es, glaube ich, unter den Top 3 Headlines in Deutschland, ein Tag und danach noch ein bisschen, dass da bei so einem Kita-Ausflug 3 Mädchen verschollen sind. Und die waren dann 6 Stunden weg und wurden mit einem Riesenaufgebot von Polizei mitsamt Hubschrauber gesucht. Den ganzen Tag und abends kam dann die frohe Botschaft, okay, sie wurden wiedergefunden. Von einem Jäger ist es zum Glück nichts passiert. Ich habe mich ein bisschen drüber Gedanken gemacht, okay, warum hat das die Relevanz, dass das deutschlandweit so propagiert wird? Ich denke, es lag daran, dass daran auch die Problematik wurde danach noch ein bisschen hochgebauscht oder aufgezeigt, dass es eben so wenig Kindergärtnerinnen und Kita-Erzieherinnen gibt und dass deshalb sowas passiert. Aber für die Eltern war es natürlich nicht deshalb relevant, sondern weil sie eben Angst um ihre Kinder hatten. Und am Abend kann man sich wahrscheinlich vorstellen, wie sie sich ewig gefreut haben, als dann die Nachricht kam, okay, sie sind wieder da und es ist ihnen überhaupt nichts passiert. Eine frohe Botschaft. Wir können uns die Freude vorstellen, auch wie lange sie angehalten hat. Und dass in diesem Moment erstmal auch nichts Wichtigeres war für sie. Und ich habe das deshalb erzählt, denn als Christen haben wir auch eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft zu verkünden. Das ist ja die Übersetzung von Evangelium, was ja die Kernlehre des Christentums darstellt. Aber leider muss man wahrscheinlich aus Erfahrungsberichten sagen, dass die meisten Leute, denen man das erzählt, sich nicht so sehr darüber freuen, wie die Eltern, denen man gesagt hat, eure Kinder sind wieder da. Leider. Und leider geht es wahrscheinlich auch vielen, die eigentlich das glauben, oft so, dass sie sich nicht so sehr darüber ständig freuen können. Und deshalb möchte ich euch heute nochmal diese gute Nachricht der Christen erklären, vor Augen stellen und auch zu zeigen, ich versuche zu zeigen, warum das der Grund für die größte Freude überhaupt sein soll. Damit jeder, der das eben nicht glaubt, sich lernt daran zu freuen und jeder, der bereits daran glaubt, sich aber nicht beständig so sehr darüber freuen kann, auch da wieder ein Stück näher hingeführt wird, wie ich hoffe. Und das möchte ich anhand dem Text tun, den ich erklären möchte, der das wahrscheinlich in der Bibel am besten auf den Punkt bringt, der ja wahrscheinlich auch besonders unter Evangelikalen oder Evangelischen der bekannteste Vers der ganzen Bibel ist, den die meisten auswendig können, der auf die meisten Tassen und Kugelschreiber gedruckt wurde, nämlich Johannes 3, Vers 16. Beziehungsweise nicht nur Vers 16, denn er ist natürlich eingebettet in einen Zusammenhang. Deshalb möchte ich speziell über die Verse 14 bis 16 sprechen. Johannes, also Johannes Evangelium, Kapitel 3, 14 bis 16. Und ich glieder diese Verse dann auch nochmal auf, nämlich einmal die Verse 14 und 15. Ich werde es gleich vorlesen. Das habe ich überschrieben mit die gute Nachricht, jeder kann gerettet werden. Und dann der Vers 16 eben, der bekannte Vers, die gute Nachricht, Gott liebt dich. Und überschrieben habe ich das Ganze mit die wirklich gute Nachricht. Also jetzt habt ihr es oft gehört, jetzt wisst ihr, was ich meine. Eine gute Nachricht. Und zu Beginn möchte ich jetzt einmal eben diese Verse vorlesen. Johannes Kapitel 3, die Verse 14 bis 16. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das sind unsere Verse aus dem Wort Gottes für heute. Aber bevor ich die jetzt beginne auszulegen, muss ich den Textzusammenhang zumindest in groben Zügen nochmal erklären. Das geht natürlich nicht ausführlich. Ich habe zur Vorbereitung ein Buch über Johannes 3 ein bisschen reingelesen. Das hat 396 Seiten. So viel Zeit haben wir leider nicht. Aber ich versuche ein bisschen euch mit reinzunehmen, dass man auch versteht, in welchem Kontext wird das gesprochen. Der nähere Kontext ist eben Johannes Kapitel 3, Vers 1 bis 21. Dort lesen wir von einem Gespräch zwischen zwei Parteien. Einmal dem Herrn Jesus selbst und einem sogenannten Nikodemus. Das lesen wir in Vers 1. Dort wird er genannt, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Also wir erfahren zwei Dinge. Er war ein Pharisäer, er war ein Oberster der Juden. Das bedeutet über diesen Mann, er war kein durchschnittlicher Handwerker, sondern ein religiöser Führer, der dafür auch sehr angesehen war zur damaligen Zeit. Was sagt uns das über den geistlichen Zustand dieses Mannes? Nikodemus war als solcher garantiert kein Atheist, kein Materialist, der seinen Sinn und seine Erfüllung in reinen Vergnügungen oder in der Arbeit, im Feiern oder in Beziehungen gesucht hat. Er war auch kein Agnostiker, wie man das heute oft sieht, dass der meinte, ja, er kann jetzt ein bisschen hier mit Jesus diskutieren und er hat seine Sicht und ich habe meine Sicht und eigentlich können wir ja gar nicht so genau Dinge über Gott sagen. Nein, das war er auch nicht. Er war Jude und hatte daher bestimmte Vorstellungen über Gott, die auch richtig sind, die biblisch sind. Er wusste, dass es einen Gott gibt, der die ganze Welt gemacht hat. Dass dieser Gott auch ihn, mich und dich gemacht hat und alles, woran wir uns freuen und wovon wir umgeben sind. Und dass wir deshalb bei diesem Gott in der Schuld stehen. Das war ihm klar. Sagt die Bibel auch, dass wir das nicht nur aus der Bibel erfahren. Natürlich ist das die erste Quelle, sondern dass das sogar in uns hineingelegt ist und in die Schöpfung hinein. Ihm war auch klar, dass wir ja, eben Gott Gehorsam, Ehre und Dankbarkeit schuldig sind, weil er uns alles gegeben hat, woran wir uns freuen. Und dass er das auch einfordert und zornig wird und straft, wenn wir es nicht tun. Hingegen der es tut, ihn mit Segen übergießt, wie bis jetzt. Und ich habe das jetzt noch ein bisschen ausgeführt, weil das hier in diesem Text ihm vorausgesetzt wird. Diese Tatsachen, auf dieser Grundlage wird der Rest erst diskutiert. Und da das eben heute nicht mehr immer hundertprozentig klar ist, wollte ich das jetzt nochmal ausführen, denn ohne diese biblischen Grundlagen braucht man gar nicht erst anfangen, über Heil und über Errettung zu sprechen. Und ohne die gibt es auch keine gute Nachricht. Es ist die Grundlage davon. Nikodemus war sich dieser Sachen bewusst und auch dem, was dann der Herr Jesus anfängt, als Thema eben quasi in den Raum zu stellen, nämlich das Reich Gottes. Auch dem war er sich bewusst, dass so eins kommen wird, diese Welt gefallen ist, wir leben in Sünde, wir leiden, aber der gute Gott wird eines Tages eingreifen und ein Reich aufrichten, in dem Gerechtigkeit und Frieden herrscht und die Menschen Gott kennen und mit ihm leben. Und das ist eben das Thema, in dem es in diesem Gespräch gehen soll. Wir lesen, ich sage es jetzt nur und lese nicht alles vor, Nikodemus kommt zu Jesus, er sagt ihm, dass er seine Wunder anerkennt, aber Jesus lässt ihn dann gar nicht weiter fortfahren und sagen, was er denn jetzt gern von ihm möchte, sondern er gibt ihm einfach zur Antwort, Johannes 3, Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist die These, die Jesus in den Raum stellt. Und natürlich wirft das erstmal bei Nikodemus zwei Fragen auf. Nämlich die erste, was soll das bedeuten, neu geboren werden, Wiedergeburt, was ist das? Und das liegt nämlich daran, dass Nikodemus zwar Ansichten über Gott hat, die richtig sind, aber auch andere, die falsch sind. Nämlich die Frage, wie man in dieses Reich Gottes hineinkommt. Wie komme ich in dieses Reich? Das ist die Frage, die über diesem Gespräch steht. Und die Antwort darauf ist auch die gute Nachricht, bei der wir am Ende landen werden. Wie komme ich in dieses Reich? Und darin eben musste Nikodemus, wie gesagt, belehrt werden. Er stellte sich das falsch vor. Es gab unter den Juden mehr oder weniger zwei Ansichten, wie das eben geschieht. Die eine ist, das sind die, die es besonders eher einfacher gemacht haben, ich muss einfach nur Jude sein, ich muss Nachfahre des auserwählten Volkes sein und das reicht. Dann ist alles durch. Die zweite Ansicht, die vertreten war, war, dass das eben nicht reicht, sondern dass man eben auch vor diesem Gott anständig leben muss. So wie ich gelesen habe, müsste das wahrscheinlich auch ein großer Teil der Juden gewesen sein, die so dachten, also ich muss meine vorgegebenen religiösen Feste feiern, meine Rituale tun, meine Opfer bringen, beten, spenden, mich um Arme kümmern. Wir stellen uns die Pharisäer immer als so total düstere Personen vor, aber die wären heute wahrscheinlich in vielen Kreisen absolute Vorzeigebürger, weil die haben wirklich auch ordentlich soziales Engagement betrieben, wenn man es heute nennen würde. Der Herr Jesus tadelt das auch nicht, sondern lediglich, dass sie dabei eben heucheln. Und dieser zweite, gut, der erste Punkt ist heute wahrscheinlich nicht mehr so oft vertreten, dass irgendjemand denkt, weil ich aus dieser und jener Familie komme, werde ich einmal gerettet sein, deshalb ist das alles nicht so wichtig. Aber der zweite umso mehr. Es ist eigentlich mehr oder weniger die Ansicht von jedem halbwegs religiösen Menschen. Die Rechnung, die dabei aufgestellt ist, Gott ist gerecht und Gott ist Liebe, passt. Also muss auch ich so sein, dass mein Leben ihm gefällt und er mich annehmen wird. Passt eigentlich auch. Aber Jesus nennt diesen Mann jetzt ein ganz anderes Kriterium, um in dieses Reich hineinzukommen. Er sagt ihm, du musst von Neuem geboren werden. Und Nikodemus versteht das nicht, was das bedeutet. Was heißt von Neuem geboren werden? Man könnte jetzt über dieses Thema natürlich eine extra Predigt halten, so wie auch eben in diesem Buch sehr viele Ausführungen darüber sind. Aber ich möchte es möglichst kurz machen, weil es hier nur als Einführung, für unseren eigentlichen Text dienen soll. Zuerst muss uns bewusst sein, Jesus vermittelt hier kein hinduistisches Gedankengut, nachdem er eben einfach als Hund, Katze, Maus wiedergeboren werden muss, also in einem neuen Körper wieder auf die Erde zu kommen. Das widerspricht völlig dem jüdischen und christlichen Weltbild. Ja, hinduistisch und buddhistisch ist ja, ich werde immer wiedergeboren, ich sterbe und werde wiedergeboren und irgendwann löse ich mich im Nichts auf. Und das christliche und jüdische und biblische Bild ist eben, ich werde einmal geboren, lebe ein Leben, sterbe und lebe danach für ewig weiter, entweder in der Gegenwart Gottes oder entfernt von ihr. Kein hinduistisches Gedankengut. Aber was meint er dann? Im Grunde könnte man es so ausdrücken, er sagt ihm damit, es reicht nicht, dass du dich anstrengst, in Gerechtigkeit und Liebe zu leben. Das ist gut, aber es reicht nicht. Du brauchst ein komplett neues Leben, um passend für Gott zu sein. Und warum? Warum soll das nicht reichen? Das möchte ich anhand dem obersten Gebot erklären, das der Herr Jesus uns gegeben hat. Es stammt aus dem Alten Testament, beides sind Zitate, aber er fasst es eben so zusammen, als jemand zu ihm kommt und ihn fragt, Meister, was ist das größte Gebot? Nämlich in Matthäus 22, in den Versen 37 bis 40, schlage ich schnell auf. Wenn ihr wollt und eine Bibel habt, könnt ihr das auch tun. Ich lese es vor. Dort steht, und Jesus sprach zu ihm, dem Mann, der ihm eben diese Frage gestellt hat, was ist das größte Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das bedeutet, alles, was in diesen fast 1000 Seiten Alten Testament geschrieben wird, an Gebotsschrift, so zusammengefasst in diesen zwei Geboten. Wenn du diese zwei hältst, hältst du auch alle andere, sagt er damit. Und im Endeffekt heißt das für uns, wir haben ein Problem. Denn das zu heißen, würde zum Beispiel bedeuten, zu halten, würde bedeuten, überleg mal, als du letzte Woche, als du von der Arbeit heimgekommen bist oder sonst was, dir überlegt hast, was mache ich mit meiner Zeit, war da die erste Frage, was gibt Gott die meiste Ehre? Von dem, was ich jetzt tun könnte. War die erste Frage, was würde Gott dienen? Womit würde ich die meiste Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, dass er mich eben so reich beschenkt hat? Womit kann ich ihm am meisten diese ganze Liebe zeigen? Oder bevor du was auch immer getan hast, hast du dich gefragt, ist das richtig von meinem Schöpfer Gott? Will er, dass ich das tue oder ist das falsch vor ihm? Oder eben das andere Gebot, was auch immer du getan hast, hast du überlegt, stört das meine Mitmenschen oder Nachbarn? Hilft es jemandem von ihnen? Gut, das kriegen wir schon eher mal hin, aber das muss eben der Standard bei jeder einzelnen Entscheidung sein und damit haben wir auch damit ein Problem. Ja, das Problem ist, man denkt bei Sünde zu schnell an Saufen, Lügen, Töten und Klauen, aber das sind eben nur die Sachen, die rauskommen, wenn die anderen zwei nicht gehalten werden und wovon wir dann untereinander auch Probleme miteinander bekommen, wenn wir solches tun. Aber es ist nur die Auswirkung, unter der wir dann anfangen zu leiden, aber Gott ist schon viel früher zornig darüber, sagt uns dieses Gebot. Und eben das wirklich zu halten, diese Herzenseinstellung zu haben, sich diese Fragen zu stellen, wäre einzig und allein die Erfüllung dieses Gebotes. Und alles, was nicht die Erfüllung des Gebotes ist, ist die Übertretung des Gebotes. Alles, was die Übertretung des höchsten Gebotes ist, ist die höchste Straftat, die du begehen kannst. Und das ist unser Problem. Allerdings kommt uns das gar nicht so vor in der Regel und deshalb kam es auch Nikodemus nicht so vor, denn es steckt gar nicht in uns drin, so zu denken, immer zuerst nach Gott zu fragen. Und deshalb müssen wir neu geboren werden, weil schon das komplette, das ist auch das, was eigentlich mit dieser Wiedergeburt gemeint ist, das komplette Wesen ist daneben und deshalb kann man nicht daran rumschrauben und es reparieren. Um ein Bild zu gebrauchen, stellen wir uns vor, der Charakter von Nikodemus wäre ein Auto. Und Nikodemus beurteilt es und würde sagen, okay, die Reifen sind schon ziemlich runtergefahren, die Bremsscheiben muss man mal wieder erneuern und lackiert werden sollte sowieso mal wieder neu, das sieht da schrecklich aus, aber dann müsste eigentlich passen. Dann sieht das Ding wieder gut aus. Wenn er das dann aber zu Jesus in die Werkstatt fährt, würde er ihm die Diagnose stellen, also deine Bremsscheiben sind gerissen, deine Achsen sind gebrochen, du hast einen totalen Motorschaden, sogar dein Rückspiegel ist zerbrochen und deine Scheiben sind alle zerstört. Das Ding ist ein kompletter Totalschaden, du kannst es wegschmeißen und dir ein neues kaufen. Und so, das meint Jesus, wenn er sagt, du musst neu geboren werden. Es reicht nicht, wenn du deinen Charakter reparierst, ihn verbesserst, sondern du brauchst einen neuen. So viel zur Frage, was bedeutet, von Neuem geboren zu werden. Aber das wirft in Nikodemus natürlich automatisch eine zweite Frage auf, nämlich in Vers 9. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm. Wie kann das geschehen? Ja, wie mache ich das jetzt? Und die Antwort auf diese Frage steckt nun in unseren Versen. Zuerst tadelt Jesus Nikodemus noch, dass er das nicht versteht, weil er sagt, du bist ein Lehrer der Juden, gerade du musst das wissen. Aber danach sagt er ihm doch die Antwort, eben in unseren Versen. Um nochmal zu wiederholen, wir haben zuerst gesehen, das Thema, um das es hier geht, ist, wie kann ein Mensch in das Reich Gottes kommen? Die Antwort darauf ist, er muss völlig neu geboren werden, sprich neu werden. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie kann ein Mensch neu geboren werden? Und die Antwort auf diese Frage ist eben diese gute Nachricht, über die man sich eigentlich am meisten in aller Welt freuen können sollte. Und ich hoffe, auch jeder tut, der sie kennt und glaubt. Ich lese nochmal die Verse 14 und 15 vor, um dann näher darauf einzugehen. Das ist die Antwort, die Jesus Nikodemus nun gibt. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Kurze Worterklärung, der Sohn des Menschen ist Jesus selbst, so nennt er sich öfter, das ist ein Titel aus dem Alten Testament für den Messias. Und was er ihm sagt ist, wer an diesen Sohn des Menschen glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. An dieser Frage entscheidet sich der ewige Zustand des Menschen. Und damit Nikodemus diese Antwort besser versteht, gebraucht Jesus ja eine Anspielung auf eine Geschichte aus dem Alten Testament. Damit auch wir die verstehen, möchte ich diese Geschichte einmal vorlesen. Und die steht im 4. Mosebuch, Kapitel 21, in Versen 4 bis 9. Möchte ich einmal kurz vorlesen. Zu dieser Zeit ist Israel eben auf dem Weg von Ägypten ins verheißene Land. Man kennt die Geschichte. Und was eben auf diese Geschichte oft passiert ist, dass Israel sich gegen Gott auflehnt, und hier ist eben ein weiteres Mal das der Fall. Und ich lese jetzt einmal vor, ab Vers 4. Da zogen sie vom Berg Hor weg, auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg, und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Damit ist das Manna gemeint, das Gott ihnen gab. Da sandte der Herr Seraph-Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Soviel zu dieser kurzen Begebenheit auf der Wüstenwanderung. Wir sehen, das Volk Israel lehnt sich gegen Gott auf, es ist mürrisch, es ist unzufrieden mit seinen Umständen, es gefällt ihm nicht, wie Gott ihn hier gerade führt, er hat ihnen ein gutes Land versprochen, jetzt hocken sie hier mitten in der Wüste und müssen leiden, das heißt leiden eben hungern, und dann verachten sie auch noch das, was Gott ihnen in seiner Gnade gegeben hat, nämlich dass sie ihnen Tag für Tag auf wundersame Weise genug Essen gab, dass sie auf keinen Fall Mangel leiden würden, aber das schmeckt ihnen eben nicht mehr, sie wollen was anderes. Und das macht den Heiligen Gott zornig, wie wir vorher gehört haben. Und viele Menschen beschweren sich über Gott, aber je näher man an ihm ist, desto schneller bekommt man seinen Zorn zu spüren. Und dass sie eben Gottes Volk waren, das eben wirklich ja, direkt von ihm geführt wurde, daher reagiert er direkt und sendet diese Schlangen, diese Seraphschlangen, also giftige Schlangen unter das Volk. Gott, der Tiere gemacht hat, kann sie auch bewegen. Und viel Volk in Israel starb, steht hier. Das ist der Zorn des Heiligen Gottes über Sünde. Es ist einmal sich beschweren. Es ist nicht, einen Massenmord zu machen. Es ist nicht andere grausame Dinge, was auch immer. Es ist sich gegen Gott auflehnen, was in ihm hervorruft, so einen Zorn, dass er diese Schlangen sendet, dass viele Menschen sterben. Das ist der Heilige Gott, vor dem wir uns zu fürchten haben. Aber er ist eben auch gnädig, denn sobald Mose ihn bittet, gibt er ihm eine Möglichkeit zur Heilung, zur vollen Heilung. Nämlich, er macht eine Schlange aus Bronze, das kann man aus den Worten herleiten, die er eben auf die Stange von so einem Feldzeichen setzen soll, dass es eben möglichst hoch ist, dass es jeder sehen kann, denn das Lager war ja sehr groß. Und sagt, wer darauf sieht, der wird gesund werden, der wird am Leben bleiben. Und Jesus wendet das jetzt eben an, so wie damals Gott für die Menschen, die gesündigt hatten und die unter seinem Gericht und Zorn waren, einen Weg geschaffen hat, dass sie sofort geheilt werden. Und zwar so ein Weg, den jeder halbtote, Vergiftete hätte gehen können. Nach oben schauen. So muss auch nun jeder nur an den Sohn des Menschen, wie es da steht, der erhöht wird, glauben, dass er nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat, auch dem Zorn entgeht und mit Gott wieder völlig versöhnt ist, völlig vergeben ist, befreit wird von seiner Strafe. Was heißt erhöht werden bei dem Sohn des Menschen? Nun, das wird oft verwendet eben für die Kreuzigung, weil er da ja auch von der Erde weg erhöht wird. Das wird öfter genannt in den Evangelien. Und natürlich könnte man es im übertragenen Sinne jetzt auch so verwenden, dass er eben wie die Schlange dadurch sichtbar gemacht wurde, so wird auch der Herr Jesus dadurch, dass er verkündigt wird, quasi sichtbar. Also wäre die Schlange jetzt, hätte Mose gesagt, er versteckt die Schlange in seinem Zelt unter seinem Kopfkissen und jeder, der darauf schaut, wird gerettet, dann wäre niemand gerettet worden, aber er hat sie nach oben gerichtet, sodass jeder sie sehen kann und dass für niemand sie suchen muss. Und so ist es auch mit dem Herrn Jesus. Er soll verkündigt werden, sodass niemand ihn suchen muss, dass er jedem offenbar ist und jeder, der glaubt, wird gerettet. Und so ist eben diese ganze Geschichte ein einziges Bild für das Ergehen von uns Menschen. Wir haben uns gegen Gott aufgelehnt, wir haben ihn verachtet, so wie das Volk. Wir haben uns versündigt, wir haben seine Strafe auf uns gezogen. Man kann sagen, dieses Gift wirkt auch in uns, denn auch jeder von uns muss sterben. Und die Bibel sagt uns, Leid und Tod und ewiger Tod ist nur Folge von Sünde, weil Gott zornig ist. Warum sollte ein liebender Gott eine Welt voller Leid schaffen? Das tut er nicht. Es ist deshalb, weil wir gesündigt haben und auch wir werden geheilt davon auf ewig, wenn wir auf Christus schauen. Und dieses darauf schauen ist eben hier das Bild für den Glauben. Also, und dafür können wir uns jetzt ein bisschen Gedanken darüber machen, was bedeutet es? Was bedeutete es damals, auf diese Schlange zu blicken? Es bedeutete zum einen, sich seinen eigenen elenden Zustand einzugestehen. Nicht zu sagen, ja, das wird schon wieder. Es bedeutet, sich einzugestehen, dass es keine andere Hilfe gibt, dass man nicht mit Salbenmischern und Quacksalbern eben doch noch eine andere Medizin gegen dieses Gift hinbekommt. Es bedeutet, diesen Gott, der die Schlangen ja selbst gesandt hat, nicht mehr zu verachten, sondern reumütig zu ihm umzukehren und darauf zu vertrauen, was er gesagt hat. Wer daran glaubt, wird geheilt. Das sind die Menschen, die ihren Kopf gehoben haben. Und genau das bedeutet das für uns heute, und deshalb passt diese Geschichte so gut und deshalb gebraucht sie der Herr Jesus auch. Es bedeutet, an Christus zu glauben, uns einzugestehen, dass wir nicht gut, sondern falsch sind. Dass wir wie sie in einem elenden Zustand sind. Es bedeutet, uns einzugestehen, dass wir unfähig sind, uns zu ändern. So wie sie kein Gegenmittel für das Gift hatten, haben wir kein Gegenmittel dafür, dass wir Sünder sind und unter dem Zorn deshalb stehen. Es bedeutet, unseren Gott nicht mehr zu verachten, so wie wir es vorher unter dem höchsten Gebot gesehen haben, sondern umzukehren, zu bereuen eben, natürlich nicht sündlos zu werden, aber eben zu bereuen, versteht, wie ich das meine, auf sein Versprechen zu vertrauen und eben, dass wer glaubt, nicht gerichtet, sondern verherrlicht wird. Glauben. Und Gott verlangt sonst nichts. Er verlangt keine Rituale, keine Mindeststufe an Heiligkeit. Also du darfst zum Beispiel nie mehr, was auch immer für eine Sünde begehen, wenn du das immer noch damit nicht brechen kannst, wenn du nicht mehr schaffst, nicht zornig zu sein, dann bist du nicht gerettet. Nein, keine Mindeststufe, kein besonderes Gebet, kein warmes Gefühl im Bauch bei der Bekehrung. Und es gibt auch keine Sünde, die man in der Vergangenheit getan haben könnte, die einen von dieser Rettung ausschließt. Jedem steht es offen. Und das ist die erste gute Nachricht. Jeder kann gerettet werden. Keinem ist es verwehrt. Und durch das eben geschieht diese Wiedergeburt. Also wenn wir das jetzt wieder vergleichen, so wie Israeliten damals durch die Heilung neues Leben quasi hatten, das sah man auch eine Zeit lang immer auf so einen Rote-Kreuz-Plakaten, da stand immer drauf, geboren am so und so und dann wiedergeboren am irgendwann später, weil sie da eben im Krankenhaus waren und durch irgendeine Leistung des Roten Kreuzes eben geheilt wurden und da, wie sie meinten, ein neues Leben haben. Also das Leben verlängert haben, aber so ist es eben mit diesem neuen Leben nicht, sondern es wird ewig weitergehen. Auch so wie die Israeliten damals dann quasi neues Leben bekamen, so wird auch der glaubende Sünder durch den Heiligen Geist quasi neu geboren und hat neues Leben. So wie die Israeliten kraftlos am Boden lagen als Vergiftete, ja, konnten nichts tun, so sagt ja auch die Bibel, kann der Sünder nichts tun, was Gott gefällt. So ist der eben geheilt wird, danach eben doch fähig zu tun, was Gott gefällt. Er ist wiedergeboren, er hat neues Leben. Er ist noch quasi unter Einfluss des Giftes, es ist noch nicht ganz raus, das ist erst beim Tod. Aber es wirkt und es wird besser und was auf jeden Fall sicher ist, dass die Konsequenzen, die ewigen Konsequenzen dahin sind, dass er gerettet ist, so wie es hier heißt. Damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht und verloren gehen bedeutet eben nicht aus der Tasche fallen, sondern auf ewig von Gott entfernt zu sein und es wird so ausgedrückt, denn wer in diesem Zustand ist, der ist verloren, bei dem gibt es keine Rettung mehr, so sagen wir das ja auch. Genau. Und wer diese gute Nachricht glaubt, der ist das nicht mehr. Der ist gerettet. Der ist vor dem größten Problem, das er jemals hatte, in den besten Zustand versetzt, in den er jemals hätte kommen können. Und das einzig allein dadurch, dass er glaubt. Das heißt, niemand muss da sitzen und sagen, okay, ich kriege das nicht hin. Das kann jeder glauben. Der erste Teil der guten Nachricht. Jeder kann gerettet werden. Und der zweite Teil ist, und das ist jetzt die Begründung und die Sache, die eigentlich dem ersten Teil ihre Kraft gibt, könnte man sagen. Nämlich die gute Nachricht, Gott liebt dich. Man könnte sich ja fragen, warum sollte das jetzt reichen? Warum muss allein dieser Glaube jetzt reichen, obwohl meine ganzen Anstrengungen nicht gereicht haben? Und das ist eben die Antwort, denn so hat Gott die Welt geliebt. Dieser zornige Gott, vor dem wir uns verschuldet haben, wir müssen eingestehen, dass es wirklich Schuld ist, der liebt die Welt trotzdem. Nun, das schockiert jetzt heute nicht mehr jeden, dem man das auf der Straße erzählt. Also, man einfach nur evangelisiert, indem man sagt, hallo, Gott liebt dich. Dann sagen die Leute, okay, schön. Aber hier steht nicht nur, dass Gott die Welt geliebt hat, sondern wie Gott die Welt geliebt hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Nicht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er allen Sündern einfach vergibt. Nicht so hat Gott die Welt geliebt, dass er denen, die sich immerhin anstrengen, vergibt. Nicht so hat Gott die Welt geliebt, dass er denen, denen es wenigstens leid tut, vergibt. Und nicht mal so, dass er denen, die an ihn glauben, vergibt. Sondern, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Er gab ihn. Wer ist der eingeborene Sohn? Nun, in gewisser Weise kann natürlich auch ein Mensch, oder werden auch Engel in der Bibel als Söhne Gottes bezeichnet, aber der Sohn Gottes ist allein Jesus Christus. Das ist ein Titel, der ihm vorbehalten ist und zeigt seine Stellung über alle anderen an. Und eben durch dieses Vater-Sohn wird eben diese innige Beziehung angezeigt. Ja? Es soll die größte Liebe, die für Gott möglich ist, darstellen, die Liebe zu seinem eigenen Sohn. Und nicht nur Sohn, sondern der eingeborene Sohn. Was heißt eingeboren? Man könnte auch entweder sagen, der erstgeborene Sohn oder je nachdem, wie man das Wort herleitet, auch der einzigartige Sohn. Was nochmal eben die ganz besondere Beziehung von Gott Vater und Gott Sohn Jesus Christus deutlich macht. Es soll zeigen, dass er tiefe Liebe zu dieser Person hatte, die er gegeben hat. Deshalb wird es hier nochmal so gesagt. Und wenn wir das Johannesevangelium weiterlesen, eigentlich wenn wir schon Kapitel 1 lesen, aber auch wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass dieser Sohn nicht einfach jemand ist, den er geschaffen hat und ihn eben seither liebt, sondern dass er, und das ist jetzt die Sache, die schwer zu verstehen ist, selbst Gott ist, dass er in Ewigkeit besteht und seit Ewigkeit Beziehung mit Gott, dem Vater, hat und eins mit ihm ist. Also dass sie zusammen zu dritt einen Gott ergeben. Das ist die Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit, wie man das kennt, was in unseren Kopf nicht reingehen will, aber definitiv in der Bibel steht. Worüber die Zeugen Jehovas immer diskutieren wollen. Der Sohn ist das Teuerste, was der Vater hat und nichts liebt er mehr. Und was heißt es, dass er ihn gab? Es bedeutet, dass Gott, der Sohn, ewiger Gott, genauso allmächtig und ewig wie Gott der Vater, in ewiger Beziehung der Liebe mit dem Vater und dem Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit, stand und steht, dass er Mensch wurde, sich freiwillig Beschränkungen und Leiden des Menschseins auf sich nahm, die ja auch schon nur auf uns sind, weil wir Sünder sind, dass er am Ende eines vollkommen gerechten Lebens, in dem er sich nicht einmal beschwert hat, nicht einmal gemurrt hat, sondern immer den Willen des Vaters tat, von den Menschen abgelehnt, derb verspottet, erniedrigt, über Stunden hinweg geschlagen und misshandelt, mit Nägeln durch die Hände und Füße an ein Kreuz genagelt wurde, um dort 3 Stunden zu hängen und zu leiden. Verspottet zu werden, dabei noch mehr, um dann weitere 3 Stunden nicht nur unter dieser Qual zu leiden, was wohl die höchste ist, die wir uns als Menschen vorstellen können, sondern auch von Gott verlassen zu sein. Und das ist der Inbegriff seelischer Qual, die wir Menschen erst in der Hölle erleben werden. Völlig von Gott verlassen zu sein. Und so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinem geliebten Sohn so etwas angetan hat. Und die Frage, die natürlich gerechterweise kommt, warum? Warum sollte er so etwas tun? Das ist grauenhaft, das ist nicht Liebe, das ist schrecklich. Das freut mich nicht. Aber es ist nicht schrecklich, sondern es ist nötig. Denn anders geht es nicht. Denn das ist der Zorn, der da war und der musste sich entladen. Das ist Gottes Wesen, das sich daran zeigt. Es liegt daran, dass Gott Liebe ist, ja, aber nicht nur Liebe, sondern auch Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gott wird als ein gerechter Richter bezeichnet. Und ein gerechter Richter spricht den Unschuldigen frei, den Schuldigen, dem erlegt er die Strafe auf, die das Gesetz vorsieht. Und würde er das nicht tun, wäre er kein gerechter Richter und würde sich selbst verleugnen und das würde er niemals tun. Er würde die Gerechtigkeit opfern und Gerechtigkeit ist zumindest noch zu einem gewissen Maße auch noch für uns ein hohes Gut. Wäre Gott ungerecht, würde auch im Himmel das blanke Chaos ausbrechen. Aber vielleicht wirkt diese, dass er jetzt Christus schlägt, obwohl er gerecht ist, überhaupt nicht gerecht für uns. Aber dafür muss man ein Bibelleser sein, um das zu verstehen, denn dieses Prinzip von einem Opfer wird im Alten Testament durchweg gelehrt. Schon im 4. Kapitel der Bibel wird das erste Opfer gebracht. Und diese Opfer dienten eben zur Stellvertretung. Das heißt, Gott lehrt sein Volk, dass sie, um ihm zu nahen, um zu ihm beten zu können, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um in seine Nähe zu kommen, ein Opfer für ihre Sünden bringen müssen. Damit Gottes Zorn sich darauf entlädt. Das zieht sich durch das komplette Alte Testament. Sie wurden dadurch gelehrt, entweder muss ich die Strafe tragen, um mich Gott zu nahen, und dann bin ich am Ende, oder jemand anderes. In diesem Fall ein Tier. Und es ist darum gerecht, weil unsere Sünde vor Gott auch wie eine Geldstrafe behandelt und definiert wird. Das lesen wir speziell in Römer 3. Und eine Geldstrafe kann ich erbringen, die kann aber auch ein anderer erbringen. Also wenn ich blank bin und Uli 40.000 Euro schulde, dann kann Jürgen gnädig sein und sie für mich Uli geben. Genau das ist das, was am Kreuz geschah. Und das sagt uns Paulus in Römer 3. Versen 25 und 26. Dort steht, ihn, das heißt Christus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Und rechtfertigen heißt quasi gerecht sprechen, für gerecht erklären. Das bedeutet, dass Gott nie eine Sünde vergeben hat seit Beginn der Menschheit, außer wegen Christus. Sagt er, damit er sich gerecht erweise um der Sünden, die in der Vergangenheit geschehen sind. Und das ist das, was im Kreuz geschah. Durch das Opfer von Christus ist Gott gleichermaßen vollkommen gerecht und vollkommen gnädig. Vollkommen heilig und vollkommen barmherzig. Und das ist eben ein Teil der Weisheit des Evangeliums, die, wie es im 1. Korinther heißt, für Menschen Torheit ist, aber die, wie es im Epheserbrief heißt, von Engeln bewundert wird. Gott bleibt gleichzeitig vollkommen gerecht und zeigt doch seine ganze Gnade. Gott tut alles, was er tut, um sein Wesen zu zeigen, zu offenbaren. Und in keiner anderen Tat würden beide Dinge so sehr gezeigt werden, wie in dem Evangelium, in dem Opfertod von Christus. Und an diesem Opfer sehen wir jetzt zwei Dinge, die ich nochmal aufzeigen möchte. Und dann kommen wir Richtung Ende. Erstens sehen wir daran, wie grausam der Zorn Gottes eigentlich ist über unsere Schuld. Wenn wir die Berichte lesen, dann widert es uns an. Und wenn wir die Filme sehen, noch mehr. Aber das ist nicht übertrieben, sondern es ist der Zorn Gottes über unsere Schuld und er ist real. Das Erste, die Schwere unserer Strafe. Das Zweite, die Liebe Gottes. Andererseits sehen wir auch, wie sehr dieser gerechte, heilige Gott uns Menschen doch liebt, dass er das tut, dass er seinen Sohn hingibt für Menschen, die ihn verachtet haben. Was das wirklich bedeutet, lesen wir in Römer 5, das möchte ich auch noch schnell vorlesen, 6 bis 10. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Also er stellt es hier gegenüber, okay, Menschen würden vielleicht, wenn jemand ihnen wirklich sein ganzes Leben hingegeben hat, ein Wohltäter war, immer, und der hat jetzt Probleme, wird ja, überfallen, dann würde man sich da vielleicht noch dazwischen werfen und ihn retten wollen, weil man so in Liebe zu diesem Menschen hingezogen ist und sich schuldig ihm gegenüber fühlt. Aber Christus hat sich vor die Leute gestellt, die davor ihn ausgeraubt haben quasi, also er wird ausgeraubt und danach kommt die Polizei und will die Verbrecher schnappen und er stellt sich vor die Verbrecher quasi. Und das würde kein Mensch tun. Aber Gott tut sowas mit uns. Durch das Evangelium. Und das ist Liebe. Gottes Liebe ist anders als unsere. Wir verstehen unter Liebe eben die Zuneigung, die wir zu jemandem empfinden. Sei es zu den Kindern, zu den Eltern, zu den Freunden. Und das sind eben Menschen, die wir einfach so toll finden, dass wir gar nicht anders können, als sie zu lieben. Ja, wir sind innerlich zu ihnen hingezogen. Wir können gar nicht anders, als ihnen Gutes zu tun, ihnen zu vergeben und dergleichen. Gott aber zeigt seine Liebe an Menschen, die eben, für die er nicht solche Empfindungen hatte, sondern er entscheidet sich, sie zu lieben und sie zu verändern, obwohl sie eigentlich abstoßend für ihn sind. Und das bin ich gewesen, bevor ich gläubig wurde. Und du, wenn du gläubig bist, warst auch so. Und Gott hat dich geliebt. Das ist das Erste, der erste Aspekt von Gottes Liebe. Und zweitens eben, um das nochmal aufzugreifen, was ich vorher schon gesagt habe, wir würden nie so viel geben wie Gott. Dafür habe ich eine kleine Geschichte noch, die ich noch erzählen möchte, die das eben illustriert. Das ist eine wahre Geschichte. Und ich werde sie jetzt einfach mal vorlesen. Wir, also der, nicht ich, aber der, der diese Geschichte erzählt, ich kenne ihn mal nicht, aber er schrieb, wir sind mit einem Chor zu einem Gottesdienst in einem ungarischen Gefängnis. Vor allem ältere Männer sitzen hier ein. Erwartungsvoll schauen sie mich an. Einen von ihnen rufe ich nach vorne, begrüße ihn mit einem Handschlag und frage ihn, ob er wie ich den Vater ist. Er, ja, antwortet er stolz. Ich habe 3 Söhne, erzähle ich. Einen von ihnen habe ich mitgebracht. Timo, komm mal nach vorne. Nun steht er neben mir und ich lege meinen Arm um seine Schulter. Zu dem Vater vor mir sage ich, was würdest du zu folgendem Vorschlag sagen? Ich lasse meinen Sohn hier im Gefängnis und du darfst mit mir raus in die Freiheit. Mucksmäuschenstill ist es plötzlich geworden. Man konnte die berühmte Stecknadel fallen hören. Man kann in ihren Augen die Purzelbäume ihre Gedanken sehen. Dann, nach einer angespannten Stille, ruft ein Inhaftierter, so verrückt ist keiner. Die Spannung löst sich und die Inhaftierten tuscheln heftig miteinander. Ja, entschuldigt, so verrückt ist Gott, erkläre ich ihnen. Er hat getan, was ich nur vorgeschlagen habe. Er sandte seinen Sohn, damit er an unserer Stelle die Strafe für unsere Schuld übernimmt und wir frei werden können in unseren Herzen. Und damit wollte der Mann eben einfach nochmal zeigen, kein Mensch würde seinen Sohn für einen Verbrecher hingeben. Aber Gott hat das getan. Gottes Liebe entscheidet sich von unserer, indem sie aus freiem Entschluss Menschen gegenüber geschieht, die nicht Zuneigung in ihm wecken und dass sie ihn dazu bringt, mehr zu geben, als irgendein Mensch jemals tun würde. Und das ist die gute Nachricht. Gott ist bereit, alles für dich zu tun, obwohl du dich versündigt hast. Du brauchst dich nicht anzustrengen und es gibt nichts, was dir die Gewissheit nehmen könnte, sobald du glaubst, ich bin gerettet. Mein größtes Problem ist gelöst. Und das ist der Inbegriff einer guten Nachricht. Nun kann es aber sein, dass es vielleicht nicht so diese Freude in dir auslöst. Nicht so sehr wie bei den Eltern aus der Einleitung vielleicht. Warum? Nun, stell dir vor, die Mutter, also eine von denen, von wo das Kind weg war, die hat es überhaupt nicht mitgekriegt. Die war in der Arbeit, die hatte Spätschicht und kommt abends um 10 nach Hause und mittlerweile ist alles vorbei. Das Kind war verschwunden und es wurde wiedergefunden, ist zu Hause. Und sie sieht es, kommt heim und sagt, hallo, wie war dein Tag? Sie freut sich natürlich nicht, dass es da ist, wie die andere Mutter, die das wusste und ihm in die Arme fällt und sie am liebsten niemals wieder loslassen würde. Warum? Weil die eine weiß, in was für einer Riesengefahr die Tochter war. Sie weiß die prekäre Situation, in der sie war. Die andere weiß es nicht. Sie sieht gar nicht, dass da etwas war, vor dem sie ihre Tochter ja, gerettet werden musste. Und ist natürlich deshalb auch für keinen Retter dankbar. Wenn wir nicht verstehen, dass wir Rettung brauchen, freuen wir uns auch nicht über den Retter. Wenn wir wissen, wir brauchen einen Retter, ist das die größte Freude, die wir uns vorstellen können. Darum muss diese erste große Ausführung sein, dass wir verloren sind. Denn sonst freuen wir uns nicht darüber, glauben nicht an ihn und nehmen ihn nicht an und empfangen so auch nicht dieses Geschenk. Deshalb, wer dieser guten Nachricht nicht glaubt, sich vor Gott nicht gebeugt hat, seine Schuld nicht eingesehen hat bisher, sein Vertrauen nicht auf ihn gesetzt hat, muss das erstmal richtig verstehen, damit er dann wirklich von Herzen umkehrt und Gott anfleht und ihm dankt und vor Freuden, was weiß ich, vielleicht weint, und ihm sein Leben geben kann, weil er alles für ihn getan hat und die größte Liebe an ihm erwiesen hat. Kein anderer Weg rettet vor dem Zorn Gottes, nur diese eine gute Nachricht. Und natürlich, wer diese gute Nachricht bereits gehört hat und ihr glaubt, aber sich trotzdem nicht so sehr darüber freut, dass er in Tränen ausbrechen könnte, der soll sich auch das wieder bewusst machen, denn diese Nachricht sollte es sein, sagt uns die Schrift, die uns dazu bringt, Gott unser ganzes Leben hinzugeben und ihm zu dienen, wie wir es unter dem Gesetz nicht konnten. Darum mach dir das bewusst. Glaube daran, realisiere es, dass du verstehst, wer Gott ist und wer du vor ihm warst und was er für dich getan hat, damit du fähig bist, ihm auch wirklich diese Liebe zu erwidern. Amen.